HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Hi. Das ist ja wirklich schick hier.
Ich hatte für eine Freundin eingekauft, die seit Beginn der Corona-Krise ihre Wohnung nicht mehr verlässt. Denn wegen ihrer Vorerkrankungen würde sie eine Infektion mit dem Virus sehr wahrscheinlich nicht überleben. Den Karton mit den Lebensmitteln hatte ich mit großem Abstand in der Wohnung abgestellt. Jetzt unterhielten wir uns noch. Sie im Wohnzimmer ihrer Erdgeschosswohnung, ich auf dem Bürgersteig. Darüber, wie unfair das alles sei und wie unvernünftig viele Menschen. 10 Meter von mir entfernt telefonierte ein Mann mit jemandem, der auf der anderen Straßenseite im 3. Stock am Fenster stand. Laut. Ich konnte gar nicht anders als zuhören. Bruder, das musst du annehmen, das ist ein Schicksal, das kommt von Allah, sagte er. Und dass der andere sich nicht sorgen solle, dass er ihm jetzt zur Last falle. Damit ermöglichst du mir gute Taten, erklärte der Mann auf dem Bürgersteig. Und das hilft mir, später ins Paradies zu kommen. Und ich dachte, in was für unterschiedlichen Schicksalswelten wir leben. Bislang lief in meinem Leben im Großen und Ganzen alles rund. Bei meiner Freundin ist das anders. Bei ihr wurde ALS diagnostiziert, eine Krankheit, bei der alle Muskeln im Körper unwiderruflich in Bindegewebe umgewandelt werden. Die Krankheit ist unheilbar. Schicksal?
Obwohl die Krankheit die macht, dass ich im Rollstuhl sitze und sehr auf Hilfe angewiesen bin, natürlich über mich gekommen ist und auf eine Art auch irgendwie Schicksal ist, würde ich das für mich nicht so beschreiben.
Bei den meisten führt ALS innerhalb weniger Jahre zum Tod. Friederike Kolster lebt seit über 20 Jahren mit der Erkrankung. Sie arbeitet als selbstständige Dozentin, ist mobil durch einen elektrischen Rollstuhl und benötigt Unterstützung bei fast allen Dingen des Alltags bis hin zum Essen.
Ich werde öfter darauf angesprochen, dass Leute finden, ich habe so gute Laune. Ich bezeichne mich auch selber als überwiegend munter. Und natürlich bin ich auch betrübt und habe schlechte Laune und bin traurig. Aber und das war tatsächlich eine Erkenntnis oder eine Entscheidung, dass ich dachte, ich möchte mir die Freude, die ich habe am Leben, nicht nehmen lassen, dadurch, dass ich es gleichzeitig schwer habe.
Die Frage nach dem Schicksal fasziniert mich schon lange. Schicksal, das ist einerseits so altmodisch, archaisch fast. In unsere neoliberale, globalisierte Welt, die immer mehr Prozesse arbeitsteilig rationalisiert, die berechnen, nicht aushalten will, scheint der Gedanke an Unentrinnbares nicht zu passen. Andererseits geschieht es auch heute noch, dass das Leben Einzelner oder vieler plötzlich aus der Bahn geworfen wird. Scheitert der moderne Mensch also doch daran, dass sich das Schicksal nicht bändigen lässt? Und ist das Schicksal dann vielleicht der Ort, an den sich der Glaube zurückzieht, wenn, zumindest im säkularisierten Europa, die überlieferten Religionen immer weniger überzeugen? Auf jeden Fall sind Schicksalsfragen immer auch Sinnfragen.
Schicksal erstens. Das, was dem Menschen durch Fügung bestimmt ist, ihm begegnet. Schweres, trübes, grausiges Schicksal.
Sagt das Grimmsche Wörterbuch, das im 19. Jahrhundert die Entwicklung der deutschen Sprache nachzeichnete. Das Lexikon sagt auch, dass das Wort Schicksal relativ jung ist und man das, was damit gemeint ist, vorher lange lateinisch benannte. Fatum für das, was dem Menschen überhaupt zustoßen kann. Fortuna, wenn der Schicksalsschlag ein glücklicher war. Die Trennung besteht bis heute. Glück fürs Positive, Schicksal für das, was das Leben aus den Angeln hebt.
Das eine ist die Wirkmacht. Also es muss was sein, was wirklich einen starken Impuls nach sich zieht. Also es hat Einfluss auf das Leben. Und zwar nicht eine Kleinigkeit, sondern etwas, was sehr lange anhalten kann als in der Wirkung.
Erklärt der Philosoph Martin Knechtges.
Der zweite Punkt ist der dieser irgendwie dunklen Herkunft. Man kann sich nicht genau erklären. Und ich glaube, was noch dazu kommt, ist das Abrupte. Es gibt natürlich auch Dinge, die wir schicksalhafte Ereignisse nennen, die sich so langsam entwickeln und aufmanteln, wie so eine Lawine, die langsam anfängt und immer größer wird und dann plötzlich dieses Gewicht bekommt. Aber ich glaube, dass wir es schicksalhaft nennen, ist erst in dem Moment, wo dieses Dröhnen gewissermaßen zu hören ist. Also wo man angststarr am Hang steht, nicht mehr links und rechts davonkommt und die Lawine quasi schon da ist.
Im Grimmschen Wörterbuch hat der Begriff Schicksal noch eine andere Dimension.
Schicksal zweitens. Die Macht, die über dem Menschen waltet, oft personifiziert. In christlichem Sinne als von Gott ausgehend gefasst, gewöhnlicher aber mit Einspielen heidnischer Vorstellungen.
Diese Dimension ist es, die dem Schicksal bis heute seine unheimliche Aura gibt. Das Schicksal ist eine Macht. Eine, vor der schon die Götter der griechischen Mythologie in die Knie gingen. Mit dem Schicksal legt man sich besser nicht an.
Auf der anderen Seite, hinter vier in der Nachmittagshitze flirrenden Fahrspuren, stand eine altmodische Obstbude. Es gab keine Kundschaft. Es gab nur drei alte Damen, die in Schaukelstühlen im Schatten der Ahornbäume saßen und das größte Paar Socken strickten, das ich je gesehen hatte. Alle drei sahen uralt aus. Sie hatten bleiche, verschrumpelte Gesichter, silberne, mit schwarzen Kopftüchern nach hinten gebundene Haare und knochige Arme, die aus verschossenen Baumwollkleidern ragten. Das Seltsamste war, dass sie mich alle anzuschauen schienen.
So treten die Mäueren, die griechischen Göttinnen des Schicksals, im Jugendroman von heute auf. Die Serie um den jungen Halbgott Percy Jackson aktualisiert die griechischen Göttersagen fürs 21. Jahrhundert.
Die alten Damen starrten mich noch immer von der anderen Straßenseite her an. Die in der Mitte zerschnitt den Faden. Und ich hätte schwören können, dass ich das über die vier Fahrspuren hinweg gehört hatte.
Und auch wenn sich gegen Ende der Saga herausstellt, es war gar nicht sein Lebensfaden, den die Schicksalsgöttinnen hier abgeschnitten haben. In dem Moment, in dem sie die Schere heben, beginnt die schicksalhafte Reise des Helden zu seiner wahren Bestimmung. Moiren heißen die Schicksalsgöttinnen in der griechischen Mythologie, Parzen in der römischen, Nornen in der germanischen. Namen, die selbst in Kreuzworträtseln immer seltener auftauchen. Doch die Vorstellung vom Schicksal als einer eigenständigen Macht schimmert immer noch durch unseren ach so rationalen Alltag durch. Die Religionen allerdings tun sich mit dem Schicksal schwer, zumindest Judentum und Christentum.
Ich kenne wirklich keinen solchen Begriff in Hebräisch.
So der Rabbiner Walter Rothschild.
In Jiddisch sagt man beschert. Es ist beschert, es ist irgendwie vorhergesehen. Man kann es nicht vermeiden. Zwei Leute treffen sich zum ersten Mal nach 20 Jahren. Ach, in den gleichen Zug, es ist beschert. So etwas. Aber Jiddisch ist natürlich viel mehr von osteuropäischer Kultur und Konzepten und Mystizismus, Mystik und Christentum beeinflusst worden. In der Tora selber, nein.
Beschert heißt übrigens auch der Ehepartner, den Gott im Himmel und der Heiratsvermittler auf Erden für einen heiratswilligen Juden oder eine heiratswillige Jüdin finden. Zum biblischen Gott passt die Vorstellung eines eigenständig handelnden Schicksals nicht, sagt der Rabbiner. Zur jüdischen Erfahrung über Jahrtausende schon eher.
Es gibt Leute, die sagen, warum im Himmelsnamen bin ich Jude geboren? Wir sind eine Minderheit, wir werden immer angegriffen, es gibt überall Antisemitismus, die Hälfte der Welt ist uns verschlossen. Wenn ich nur als Muslim oder als Christ geboren wurde, ist auch eine Frage. Persönlich, ich bin stolz, Jude geboren zu sein, aber ich kenne Leute, die das eher negativ sehen. Aber ich kann nichts dafür.
Auch der Philosoph und katholische Theologe Martin Knechtges kann einen Glauben ans Schicksal nicht mit christlicher Theologie zusammendenken.
Weil das Schicksal in seinem Kern die Idee des Unpersönlichen transportiert. Das ist wahrscheinlich das trennendste Moment zu der Vorstellung, hat Schicksal und Gott vielleicht was miteinander zu tun? Da würde ich klar unterscheiden und klar sagen, nee, das Schicksal scheint in der Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen, genau das Gegenteil oder das Gegenstück zu dem persönlichen Gott zu sein. Egal wie allmächtig und groß der ist, er ist einer zumindest in der christlich-jüdischen Tradition, der Gesicht zeigt, der anspricht, der du sagen kann. Und genau das tut das Schicksal gar nicht, sondern das hat einen gewissermaßen in einer ehernen Hand und führt einen.
Eine monotheistische Religion allerdings hat überhaupt keine Probleme mit dem Schicksal.
Der Glaube an die Vorherbestimmung, das Schicksal, ist ein Glaubensbestandteil im Islam.
Daniel Rothos, islamischer Theologe.
Qadr wal Qadar, wenn beide getrennt irgendwie auftauchen im Koran, dann geht es generell um Schicksal, die Vorherbestimmung. Wenn beide zusammen auftreten, verbunden durch dieses Und, wa, dann ist es so, dass Qadr eben, lassen Sie es mich mal einfach sagen, der große Plan ist, also das, was Gott von Ewigkeit für alles vorgesehen hat, die Vorherbestimmung. Und Qadar ist sozusagen die Anwendung dieses Plans, dieses Programms, also wie sich das dann entfaltet, also wie Dinge dann entschieden werden sozusagen.
Kein Unglück geschieht auf der Erde, auch nicht an euch selbst, das nicht in einem Buch verzeichnet wäre, noch bevor wir es geschaffen. Siehe, das ist für Gott ein leichtes, damit ihr euch nicht darüber grämt, was euch entgangen ist, und euch nicht darüber freut, was er euch gegeben hat.
So steht es in der 57. Sure im Koran. Wenn Allah der alleinige Schöpfer aller Dinge ist, weiß er auch alles, was geschehen wird. Ansonsten gäbe es ja noch andere Mächte neben ihm. Und deshalb ist er auch Herr über das Schicksal. Dieses Prinzip findet überwältigend große Zustimmung innerhalb der islamischen Welt und bleibt doch eine Herausforderung, sagt Daniel Rothes.
Was nutzt es dann überhaupt, zum Beispiel zu beten, ein Bittgebet zu verrichten, Gott um irgendwas zu bitten, wenn doch sowieso irgendwie alles feststünde, ja? Mal so ganz einfach aus der gläubigen Perspektive ausgedrückt.
Es bleibt eine große offene Frage. Wenn der Gott, der den Lebensplan schreibt, ein guter, gerechter Gott ist, warum teilt er dann auch schlimme Schicksale zu? Viele gläubige Muslime und Musliminnen halten das für eine Prüfung. Und die, von denen sich Gott viel erwarte, würden auch härter geprüft. Eine logische, aber doch wenig tröstliche Erklärung, sagt Daniel Rothes.
Sie können nicht alles als Prüfung erklären. Also Sie können das vor allem dem Gläubigen nicht erklären, der in einem tiefen Zweifel vielleicht ist dann, wenn beispielsweise das Kind stirbt. Im ersten Moment würden Sie sagen doch, ich kann gut und gerne auf diese Prüfung verzichten.
Packen und wirklich in seiner Natur bestimmen lässt sich das Schicksal nicht. Aber vielleicht lässt sich ja der Umgang mit ihm lernen.
Ich glaube, solche Räume, die so ein dämmeriges Licht gewissermaßen haben, die sind natürlich wie gemacht für Versuche, einerseits negative Erfahrungen wegzudrücken und sie gewissermaßen schuldhaft jemandem anzulasten. Oder ins Extrem auf der anderen Seite zu fallen und zu sagen, das ist gänzlich unaufklärbar. Das ist die größtmögliche Ursache, die wir nicht zuschreiben können. Und das ist nicht mal mehr Gott, sondern das ist schon das Schicksal.
Schicksalsfragen sind oft auch Schuldfragen, sagt der Philosoph Martin Knechtges. Denn Unglück, dessen Ursache im Dunkeln liegt, können die Menschen nicht gut ertragen. Deswegen blühen auch angesichts der Covid-19-Pandemie die Verschwörungsmythen. Irgendwer muss doch Schuld haben.
Gerade in Notfallseelsorge einsetzen, wenn die Polizei jemandem mitteilt, ihre Tochter hat sich suizidiert, es tut uns leid, dann ist immer die Frage da, okay, was habe ich an dem Suizid zu tun? Oder was ist mein Anteil an diesem Schicksal? Habe ich das beeinflusst?
Sagt die Notfallseelsorgerin Anna-Sophie Gerd. Ihre Aufgabe ist es dann,
dass ich Menschen dann da begleiten darf und eine der ersten bin, die sagt, ich habe Zeit, ich sehe, ihnen geht's nicht gut. Sie entscheiden jetzt, wie wir diesen Prozess gestalten. Und das finde ich ganz wichtig, dass man innerhalb eines Schicksals selbst die Zügel wieder in die Hand nimmt und das Schicksal selbst nochmal manövrieren kann. Also dass einem was Schlimmes passiert oder auch was ganz Gutes. Das ist die eine Sache, aber ich glaube, es geht für mich eher darum, wie kann ich ein Schicksal dann nutzen und gestalten, wenn mir was passiert.
Das Schicksal kann aber auch zur Entschuldigung werden. Das gilt für Täter wie für Opfer.
Schicksal, das. Eines Tyrannen Ermächtigung zu Verbrechen. Eines Narren Ausrede für Versagen.
Formulierte der Schriftsteller Ambrose Bierce in seiner suffisanten Sammlung Des Teufels Wörterbuch. Notfallseelsorgerin Anna-Sophie Gerd leitet bei der Berliner Stadtmission eine Tagesstätte für wohnungslose Menschen.
Gerade, ich sag mal, die älteren Herren, die jetzt so seit ein paar Jahren auf der Straße leben, da ist es eigentlich ganz oft, ja, ich bin auf der Straße, weil ich kann da gar nichts für, das war Schicksal. Meine Frau ist verstorben, dann musste ich zur Flasche greifen und mich irgendwie betrinken und dann bin ich auf der Straße gelandet und ich habe da gar keinen Anteil dran. Und dann zu sagen, naja, ist das denn so? Also haben Sie da keinen Anteil dran? Oder haben Sie jetzt vielleicht die Möglichkeit, wieder was zu verändern?
Aber sich gegen unglückliche Lebensumstände zu stemmen, egal ob die aus vielen kleinen Unglücksfällen resultieren oder dem einen großen Schicksalsschlag, kostet Kraft. Die hat nicht jeder. Und manchmal ist es besser, sie nicht zu vergeuden.
Das habe ich richtig gemacht. Also, dass ich einfach mit dem gegangen bin und immer weiter mit dem gehe. Es gibt einen körperlichen Abbau durch meine Erkrankung und ich will nicht die ganze Energie da reinstecken, diesen körperlichen Abbau zu verhindern.
Das sagt Friederike Kolster nach fast 20 Jahren mit der Krankheit ALS. Sie hat ihre Prioritäten klar gesetzt. Mobil sein, egal wie, weiter als Dozentin für Ergotherapie arbeiten, kommunizieren, am Leben teilhaben. Was ihr zum Beispiel nicht wichtig war, den Rollstuhl so lange wie möglich zu vermeiden. Das war ein harter Lernprozess, erzählte sie mir vor ein paar Jahren.
Eine Erkenntnis war, dass ich irgendwann mit zwei Stöcken über einen Hof ging bei Freunden, über den ich ein Jahr vorher noch mit einem Stock gegangen bin. Und ich merkte, dass ich total genervt war darüber, dass mir das nicht so gut gelang, auch mit den zwei Stöcken. Und dass ich total rumgeflucht habe und dachte, wenn ich das noch mit einem Stock könnte oder wenigstens mit zwei Stöcken, okay. Und dann auf einmal war es so, dass ich merkte, ich jammer genau dem hinterher, worüber ich vor einem Jahr geflucht habe.
Entscheidend war deshalb nicht der Kampf gegen eine irreversible Krankheit, sondern der Moment, an dem Friederike Kolster den Kampf aufgegeben hat. Schicksalsergebenheit? Vielleicht. Aber genau diese Schicksalsergebenheit hat neue Möglichkeiten eröffnet.
Also heißt denn Schicksalsergebenheit, dass ich dann aufhöre zu gestalten? Und das glaube ich nicht, sondern meine Art von Schicksalsergebenheit ist, anzuerkennen, es ist gerade so, wie es ist. Und es geht darum, mit mir und dem, wie es gerade ist, freundlich zu sein.
Je mehr ich Flüchtlinge kennengelernt habe, desto mehr glaube ich daran, dass viele Dinge kein Zufall sind, sondern eben Schicksal.
Als Mernouche Zaheri Esfahani 10 Jahre alt war, wurde sie von einem Tag auf den anderen aus ihrem gewohnten Leben gerissen. Ihre Familie floh vor dem Khomeini-Regime aus dem Iran.
Ich habe einfach in meinem privaten Leben, aber auch als Sozialarbeiterin in den 17 Jahren, in denen ich Flüchtlingsarbeit gemacht habe, doch einige Flüchtlinge kennengelernt, die mir erzählten von Wundern, die ihnen unterwegs geschehen waren.
Mernouche Zaheri Esfahani glaubt an das Schicksal. So sagt sie es rundheraus.
Die ersten 10 Jahre meines Lebens bin ich in Iran aufgewachsen. Ich bin dort geboren worden. Das ist ein Teil der Kultur in Iran. Das kriegt man praktisch mit der Babymilch, wie sagt man das, eingeimpft oder man saugt das schon als Kind auf. Die Haltung der Erwachsenen gegenüber dem Schicksal. Bei uns nennt man das Resmat. Im Türkischen sagt man Kismet. Resmat bedeutet Anteil. Jeder bekommt einen Anteil. Und es war völlig selbstverständlich, dass jeder etwas bekommt vom Leben und dann kann er was daraus machen oder auch nicht.
Wer weiß, wozu es gut ist? So übersetzt die Schriftstellerin das Konzept von Schicksal, mit dem sie groß geworden ist. Es hat hierzulande keinen guten Ruf.
Das ist eine Frage der Kultur. Das heißt, in Deutschland denkt man oder glaubt man daran, dass man sein Schicksal in die Hand nehmen kann, also aktiv.
Die Kultur der Aufklärung feiert die Macher, die Widerstände überwinden. Das Nachgeben heißt dann Fatalismus, also sich dem Schicksal, dem Fatum ergeben. Mernouche Zaheri Esfahanis Familie hat ihre Heimat verlassen und sich in Deutschland ein neues Leben aufgebaut. Das klingt nicht nach Menschen, die sich in ihr Schicksal fügen.
Das Komische ist, wenn jemand sagt, wer weiß, wofür das gut ist, das erscheint zuerst als fatalistisch. Also ich werde passiv, ich setze mich hin und ergebe mich dem Schicksal hin. Aber in Wahrheit ist es so, wenn man schafft, so zu denken und zur Ruhe zu kommen, also in die Stille zu gehen, in sich selbst reinzugehen und auszuhalten, zu ertragen, gibt man sich nicht mehr dem Schicksal hin, dann kann man nämlich sogar in Wahrheit Herr der Lage werden.
Finde dich damit ab. Natürliches Leiden gehört zum Leben. Egal wie gut das Leben jetzt gerade ist. Leiden sind natürlich, die gehören zum Leben, die kann man lindern, gute Bedingungen schaffen, aber ausschließen kann man sie nicht. Und wenn man das nicht gut findet und sich dagegen wehrt und dagegen schimpft und kämpft, schafft man sich zusätzliches Leiden.
Sagt die buddhistische Meditationslehrerin Silvia Wetzel. Dem Buddhismus wie dem Islam wird gerne der Vorwurf gemacht, er mache es sich zu leicht mit dem Schicksal. Alles Karma, alles Kismet, wird damit nicht Leid göttlich legitimiert?
Im Buddhismus wird eher auf die Selbstverantwortung Wert gelegt. Da wird auch gesagt, also zum Beispiel sehr scherzhaft fast, wenn du wissen willst, was du in der Vergangenheit gemacht hast, guck deinen Körper an. Wenn du wissen willst, was in der Zukunft passieren wird, guck deine jetzigen Gedanken und Gefühle an. Denn die haben Folgen. Und je nachdem, was du jetzt denkst und fühlst, das hat Folgen für dein künftiges Leben.
Wenn Kämpfen gegen das Schicksal nur begrenzt sinnvoll ist, dann ist doch etwas anderes kaum möglich. Aus Schicksal lernen. Friederike Kolster wird oft mit dieser Erwartung konfrontiert.
Dieses aus jeder Schwierigkeit und aus jedem Problem und aus jedem Leiden muss ja was Gutes erwachsen. Und dass Leute sozusagen zu mir kommen und sagen, na, das ist doch toll, dass du das hast, weil. Also, ich fing an, mit zwei Stöcken zu laufen oder mit einem Stock zu laufen. Und ich war früher immer sehr schnell, also auch motorisch sehr schnell, aber auch sonst gehöre ich eher zu den Schnellen, jedenfalls von außen sichtbar. Und sie sagte, das ist doch toll für dich, dass du jetzt mit einem Stock laufst, dann bist du ein bisschen langsamer. Und dann dachte ich, nee, das ist gut für dich, dass ich dich nicht mehr überhole. Sagte ich ja nicht, aber das dachte ich. Aber für mich ist es nicht gut.
Denn eine tödliche, den Bewegungsspielraum immer weiter einschränkende Erkrankung ist keine sportliche Übung im Wettbewerb um Selbstoptimierung. Wenn eine Betroffene trotzdem selbstbestimmt leben kann, ist das persönliches Glück und Gnade.
Ich glaube nicht so an einen persönlichen Gott, der jetzt da oben sitzt und denkt, oh, Friederike Kolster, das können wir mit der mal machen, auch geben wir der mal diese Krankheit, weil da kann sie noch das und das lernen.
Lässt sich die Krise, die ausgelöst wurde durch das Coronavirus und die Covid-19-Pandemie, besser verstehen, wenn man sie als Schicksal versteht und damit irgendeinen noch so schwachen Sinn dahinter vermuten kann? Vielleicht sollte man anders fragen. Lähmt diese Überzeugung oder befreit sie zum Handeln?
Schicksal, wenn ich das Wort nehme, etwas, was ich nicht bewirkt habe, beabsichtigt habe, was mir zustößt. In dem Sinne schon Schicksal, aber jetzt nicht im Sinne von Rache der Natur oder Vergeltung oder sowas, aber wie so ein Überlastungssymptom der Natur. Ich kann nicht mehr.
Für die Meditationslehrerin Silvia Wetzel ist damit eine wichtige Hürde im Umgang mit Schicksal genommen. Eine Erklärung zu finden, die die Angst nimmt. Und am besten auch für den Geist Übungen finden, die zurückbinden an die Werte, die das eigene Leben tragen. Seien das Kinderlieder oder Meditationsworte.
Und es ist gut, wenn man das natürlich in leichten Zeiten oder in normalen Zeiten lernt. Irgendwelche Abläufe, die man wiederholt, die einen beruhigen. Und dann soll man sich die Erklärungen suchen, die einem auch wieder beruhigen.
Genau das übt Friederike Kolster, im Rollstuhl sitzend und Corona-bedingt seit Mitte März nur in der Wohnung. Einen Umgang, der das Schicksal ernst nimmt, ohne sich von ihm Lektionen erteilen zu lassen.
Die Auseinandersetzung mit der Erkrankung und gerade diese, ich werde auf den Moment geworfen und setze mich mehr mit dem Moment auseinander. Das macht, dass ich sozusagen mehr mich in mir gesetzt habe. Also, dass ich irgendwie tiefer in mich gekommen bin, reingekommen bin. Und das hat schon was mit einer spirituellen Dimension zu tun, die ich sozusagen für mich entdeckt habe. Was ich nie fand, ist dieses, warum gerade ich oder warum muss das so sein? Das beschäftigt mich eher nicht.
Schicksal ist nicht nur einfach da. Schicksal ist verknüpft mit der Vermutung, hinter diesem Geschehen könnte mehr stecken. Irgendein Sinn, auch wenn ich ihn nicht erkenne. Welche Balance man dann findet zwischen dem Schicksal und dem freien Willen und wie man es aushält, was das Leben in diesem Spannungsfeld an Überraschungen, Guten wie Bösen, bereithält, das ist dann hochgradig individuell. Niemand muss ans Schicksal glauben. Aber nur an das Wirken des Zufalls zu glauben, erscheint mindestens genauso waghalsig.